Dankeschön.
Und das ist also ein Espresso, aber nicht kleines, sondern ein bisschen.
Also ein doppelter Espresso.
Ja. Dann Milch und Milchschaum. Deutscher Kaffee.
Weil es deutscher Kaffee ist?
Nein. Ich habe eine interessante Geschichte gehört, warum Deutschkaffee. Jemand, der in Deutschland war, also die Deutschen trinken diese Filterkaffee, und dann hat er eine Mischung gemacht und dann hat er gesagt Deutschkaffee.
Deutschkaffee, das kennt angeblich absolut jeder in Montenegro, hat Julia Finkernagel rausgefunden. Julia ist eine weitgereiste Entdeckerin, und zwar entdeckt sie bevorzugt Dinge, die dem Pauschalurlauber verschlossen bleiben. Zum Beispiel Deutschkaffee. Der bekommt möglicherweise nicht 3 Sterne im Michelin-Führer, aber dafür führt er mitten rein ins pralle Leben in Montenegro. Julia Finkernagel hat sich auf den Osten spezialisiert, und genau da zieht es uns heute hin in den Radioreisen auf den Balkan. Es gibt nicht nur Deutschkaffee heute, sondern auch kulinarische Spitzenleistungen in Albanien. Und weil es nicht nur um Irdisches gehen darf, suchen wir auch noch nach einer Marienerscheinung in Bosnien. Bärbel Wossack ist am Mikrofon, und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Hier ist Musik vom Balkan, wo viele Sprachen, Völker, Religionen und Traditionen zusammenkommen. Kal ist eine Band aus Serbien, eine Roma-Band. Der Bandname Kal bedeutet schwarz auf Romanes. Hier ist Kal zusammen mit Rambo Amadeus, der natürlich in echt nicht so heißt, aber ein sehr bekannter bunter Vogel ist in Montenegro. Er nennt sich Musiker, Poet und Medienmanipulator. Comedia heißt das Lied, und das muss ich gar nicht übersetzen.
Nešto milo danas mi se snilo, teleopreo pretele na plafonu crvene cipele, vojci kali bahtali, ljepši su za njom dahtali, a pogledaj mene parno džungalo, jebem li ti ogledalo, sila svušta barelole, usne što ne mogu da se prebole, sila sprne sum na kune, čovek da klekne pa da se zakune, kanapirel mu darel, u glavu mi udare.
Kel, kel, nalaža, kapaga će kokala, lidi prne kel 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 nalaža kapagalče kokala li di 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 de meka pagalče prne.
Bedeutet georgische Gastfreundschaft eigentlich für die Leber?
Und warum muss man in der Mongolei mit den Füßen Richtung Süden schlafen?
Wie überstehe ich einen Pferdetreck, ohne reiten zu können? Und wie sage ich meiner Herbergsmutter, dass ich Hühnchen nicht vegetarisch finde, wenn ich ihre Sprache nicht kann?
Wieso in Zentralasien der Tee 3-mal zurück in die Kanne gegossen wird.
Und warum man sich dort nie, ich betone niemals, in der Öffentlichkeit die Nase putzen darf. Das erfahrt ihr im neuen Podcast Ostwärts – Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen. Ich bin Julia Finkernagel, furchtlose Rucksackreisende, kann weder reiten, noch kann ich was am Glas, bin aber neugierig und ich mag Menschen.
Und ich bin Nikolas Goltsch, Reporter, reisender Journalist und Moderator, stelle gerne Fragen, reise aber zugegeben lieber bequem durch die Welt und ziehe das Hotel dann doch der Jote vor.
Wir zwei nehmen euch mit auf Lehnstuhlreise. Das schont nicht nur euer Portemonnaie, sondern auch die Umwelt und die Leber.
Außer ihr macht euch jetzt ein bisschen Wein auf.
Kommt mit ostwärts. Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen.
Julia Finkernagel, die passionierte Rucksackreisende, die den Podcast Ostwärts macht, die ist heute zu Gast bei uns in den Radioreisen. Denn uns zieht es heute ja auch Richtung Osten, Richtung Balkan. Das gerade war der Trailer für den MDR-Podcast. Den gibt's seit November in der ARD-Audiothek. Er ist also noch am Wachsen. Andere Sachen gibt's schon länger von Julia Finkernagel. Eine ganze Filmserie, 3 Bücher, das neueste erscheint jetzt Ende Februar. Die sehr erfolgreichen Buchtitel waren Ostwärts oder Wie man mit den Händen Suppe isst, ohne sich nachher umziehen zu müssen und Band 2 Immer wieder Ostwärts oder Wie man in der transsibirischen Eisenbahn duscht, ohne seekrank zu werden. Ich finde, die Unterzeilen allein, die zeigen schon, dass Julia Finkernagel erstens sehr abenteuerlustig ist und zweitens einen guten Humor hat. Und den kann man brauchen, wenn man ohne große Planung unterwegs ist. Das neueste Buch heißt Reisefieber. Das sind Highlights und motivierende Reisetipps, wie man Fettnäpfchen vermeidet bzw. was man tut, wenn man doch mal voll reingesprungen ist. Immer aber dabei, wie im Podcast auch, der Blick Richtung Osten. Und deswegen meine erste Frage, was macht den Osten so anziehend und besonders, Julia Finkernagel?
Für mich ist der Osten immer noch so ein kleines bisschen ein unbeschriebenes Blatt, auch nach all den Jahren, wo ich jetzt dahin fahre. Ich bin als Kind des Westens groß geworden im Taunus und da hatte man so bestimmte Reiseziele, in die man gefahren ist. Und als ich dann beim Mitteldeutschen Rundfunk für diese Sendung angeheuert wurde, waren das eben andere Ziele, nämlich die, wo die früheren DDR-Bürger hinfahren konnten. Und das war so eine Terra Incognita und das ist für mich wahnsinnig spannend, jetzt Orte zu entdecken, die ich mir vielleicht nicht ursprünglich ausgedacht hätte und jetzt aber denke, Wahnsinn, was ich alles noch nicht kenne. Also ich bin jedes Mal total begeistert vom Osten.
Also es war für dich sowieso eine ganz große Entdeckungsreise. Ich sage jetzt du, weil wir sind ja reisende Kolleginnen.
Gerne.
Du hast jetzt über 40, 45 Filme gemacht und wirklich den ganzen Osten bereist. Wir sind ja heute in den Radioreisen auf dem Balkan unterwegs. Vielleicht fangen wir damit mal an. Gibt's da auf dem Balkan jetzt nach Osten geblickt eine Gegend, die du besonders empfehlen würdest?
Auf jeden Fall. Also ich war selber ganz ohne Kamera in Slowenien. Das hat mir irre gut gefallen. Und für die Sendung Ostwärts war ich in Montenegro unterwegs. Und das ist ja ein sehr kleines Land. Das ist so groß wie Schleswig-Holstein. Und da ist aber ganz kompakt alles drin. Also es ist eine wahnsinnig schöne Küste. Der südlichste Fjord Europas. Blaues Wasser, grüne Flüsse, hohe Berge. Da ist alles komprimiert und alles von der Hauptstadt innerhalb von, ich weiß es nicht, 2-3 Stunden zu erreichen.
Es gibt ja jetzt auch schon eine Podcast-Folge zu Montenegro, den Film auch. Gibt es jetzt bei Montenegro irgendeine Geschichte, die da sofort in den Kopf kommt?
Die mir sofort in den Kopf kommt? Also bei Montenegro, das ist mir fast ein bisschen peinlich. In dem Podcast kommt das so rüber, wie wenn wir die ganze Zeit am Essen wären. Und das ist aber in Montenegro wirklich so, man kriegt andauernd irgendwas sehr Appetitliches angeboten, entweder zu trinken oder zu essen. Und es ist, wenn man da nicht so widerstandsfähig ist, also ich bin so ein Genussmensch, dann hat man pausenlos irgendwas im Mund. Es ist ein sehr genüssliches Land. Das ist so das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Montenegro denke.
Ja, im Podcast Ostwärts, da geht's ja noch viel weiter in den Osten als nur bis auf den Balkan. Montenegro haben wir gerade schon besprochen, Georgien ist dabei, Kirgisien, die Mongolei und in den Büchern geht's dann mit der Transsib durch Russland und durch Masuren und also wirklich sehr weit rum. Transsib fällt jetzt vielleicht gerade aktuell mal aus auf absehbare Zeit,
ja,
aber
leider.
Ja, wenn man so weit in den Osten fährt, ist das komfortables Reisen?
Oh, das ist sehr vielfältiges Reisen, würde ich sagen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Also mit der transsibirischen Eisenbahn sind wir gefahren und haben das Streckennetz getestet. Das ist ja nicht ein Zug, sondern es ist ein ganzes Liniennetz mit verschiedenen Zügen. Und da bin ich mit dem ganz normalen Zug gefahren, dem Regelzug von der russischen Bahn. Das war sehr bequem. Da habe ich gut geschlafen und dann hatte ich die Gelegenheit, mit dem Zarengold zu fahren. Das ist so ein Sonderzug, der jetzt im Moment auch gar nicht fährt. Der hat nur internationale Touristen und da haben wir noch Plätze bekommen und vermutlich, weil wir eben Journalisten waren und die letzten Plätze bekommen haben, war meine Kabine direkt an der Achse und das war extrem laut. Also es war zwar ein wahnsinnig schicker Zug, ganz toll, aber da konnte ich nicht schlafen. Also das war dann eher unkomfortabel, aber trotzdem atemberaubendes Reisen. Und wir sind in der Mongolei zum Beispiel mit einem Fahrer unterwegs gewesen. Da haben wir halt überall gezeltet. Also da kann man sich das aussuchen. In der Steppe gibt es jetzt nicht so ein Pensionsangebot. Es gibt schon sehr oft Situationen, wo wir auf dem Fußboden schlafen. In Tadschikistan schlafen alle Frauen in einem Raum, alle Männer in dem anderen Raum und man hat nur so Matten ausgerollt. Also das ist, glaube ich, etwas, was man einfach in Kauf nimmt, um diese Erlebnisse zu haben. Und deshalb, ich muss dann manchmal lachen. Ich liege dann da und denke, aber das ist so wahnsinnig unbequem. Und dann denke ich mir, du bist aber da. Wie cool ist das denn? Das musst du jetzt genießen.
Das ist genau die Anschlussfrage. Was ist die Belohnung? Was nimmt man denn mit von so einer Reise, die eben nicht so alltäglich ist und nicht so kommod?
Also ich nehme unglaublich viele Bilder im Kopf mit, viele so kleine Sachen, die mir jemand erzählt hat. Wir sind ja mit dem Einheimischen oder der einheimischen Gastgeberin dann auch einfach mal 2 Wochen unterwegs und man hat die Gelegenheit, sich kennenzulernen und sich in der Tiefe zu unterhalten und unterhält sich halt noch über viel mehr Themen als die, die letztlich ins Fernsehen kommen und kriegt so ein bisschen so ein Gespür für die Seele eines Landes. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Privileg. Und das war mir eben auch so ein Bedürfnis, das nochmal aufzuschreiben. Weil wenn man Filme macht, muss man sich immer hinterher entscheiden, was kommt jetzt rein und was nicht. Und in dem Moment, wo ich dann schreiben konnte, konnte ich noch viel mehr in die Tiefe gehen. Und das war mir ein Anliegen.
Damit sind wir schon beim neuesten Buch, Reisefieber. Ja, was unterscheidet jetzt dieses Buch von den sehr erfolgreichen beiden vorigen Ostwärtsbänden? Was ist anders oder neu?
Also bei diesem Buch habe ich mich nicht nur auf die Ostwärtsreisen konzentriert oder die Drehreisen konzentriert. Da habe ich halt in den anderen beiden Büchern sehr viel so Geschichten von hinter den Kulissen erzählt. Das hier sind jetzt eher so die Geschichten hinter den Kulissen der Julia. Also was kann denn da alles so schief gehen? Was habe ich schon versemmelt? Wo bin ich wirklich in Fettnäpfchen getreten? Oder wo hatte ich große Reiseängste? Zwar Lust, irgendwo hinzufahren, aber auch das Gefühl, ich schaffe das vielleicht gar nicht oder mir könnte was zustoßen. Und da ich in der Zwischenzeit eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und mit Menschen auch zusammenarbeite oder Menschen begleiten darf, war mir das so ein Anliegen, auf diese Unsicherheiten oder diese Ängste mal einzugehen, dass jemand sagt, ja, du schläfst ja in Kirgisistan in der Jurte, für dich ist das ja alles kein Problem. Nee, das ist für mich auch ein Problem, aber ich habe halt Wege gefunden, wie ich damit zurechtkomme. Und das so ein bisschen weiterzugeben, das ist jetzt in diesem Buch Thema. Aber es ist natürlich auch lustig und es kommen auch einige Fettnäpfchen drin vor.
Gibt es auch so Fettnäpfchen, von denen man jetzt nichts ahnt, was man einfach nicht weiß?
Auf jeden Fall. Also da gibt es eine ganze Menge. Zum Beispiel gibt es so Regeln, dass du, wenn du jemandem die Hand gibst, es nicht über der Schwelle tust. Also du kommst irgendwo rein, willst wen begrüßen, der steht aber noch in der Küche und du reichst deine Hand über die Schwelle. In Russland zum Beispiel bringt das Unglück. In der Mongolei, wenn du mit dem Fuß auf die Schwelle trittst, bringt das großes Unglück in die Jurte. Das sind so Sachen, die lese ich entweder vorher im Reiseführer oder ich mache sie einmal falsch und kriege sie dann hoffentlich erklärt. Und es sind so Dinge, da kommst du ja nicht drauf. Also würde ja in Deutschland, gibt man sich die Hand an der Tür und dann ist das eigentlich immer über der Schwelle.
Also kein Thema.
Genau.
Nochmal zu dieser Frage mit der Angst. Also viele würden ja nie erzählen, oh nee, ich weiß doch was, ich traue mich das eigentlich gar nicht in echt. Ist es vielleicht hilfreich, das mal zu lesen, dass es jemand thematisiert und dann zu überlegen, vielleicht könnte ich es mich ja doch trauen?
Ja, ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall ein ermutigendes Buch und es ist auch ein Buch, das dazu ermutigt, sich mal die Frage zu stellen. Oft ist einem ja gar nicht klar, dass man Angst hat. Oft sagt man, ja, ich kann ja nicht weg, ich muss mein Projekt noch fertig machen oder ich kann meine Kollegen jetzt nicht im Stich lassen oder es gibt andere Gründe. So viele Leute träumen von einem Sabbatjahr zum Beispiel und trauen sich das nicht zu nehmen. Und eigentlich, wenn man so ganz, ganz tief gräbt, findet man raus, dass es eigentlich Angst ist. Und sich das mal anzugucken und das dann aufzulösen und hinzuschauen und dann zu merken, ach, jetzt ist die Angst kleiner geworden, das ist so ein bisschen Thema.
Hast du das selbst auch mal erlebt, dass du gedacht hast, oh Gott, also das ist jetzt echt zu
ja,
viel?
Ja, ich habe mich von einer Freundin bequatschen lassen, mit nach Nepal zu fahren. Und es war tatsächlich meine erste Rucksackreise. Bis dahin hatte ich so ganz normale Urlaube gebucht. Und die hatte mir das erzählt. Ich habe relativ spontan zugesagt, 3 Monate vor der Abreise. Und ich habe dann keine Nacht mehr durchgeschlafen und solche Angstattacken gehabt. Und es war so eine diffuse Angst, aber ich hatte das Gefühl, ich könnte dort sterben. Und heute kann ich da ganz mit einem Schmunzeln drauf gucken, aber auch liebevoll drauf gucken und sagen, ja, zu diesem Zeitpunkt hat sich mein Leben verändert. Da habe ich zum ersten Mal was gemacht, wo ich so richtig aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Und das hat sich gelohnt. Aber vorher war es halt ganz furchtbar.
Wenn du dich jetzt in diesem Moment irgendwo hinbeamen könntest, von all diesen Ländern, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Sibirien, Mongolei,
oh nein,
schwierige
ich soll mich
Frage,
jetzt entscheiden.
Ja, ganz spontan, was kommt zuerst? Wo würdest du dich jetzt hinbeamen?
Mein Herzensland ist Georgien. Ich würde mich in die Berge von Tuschetien, glaube ich, beamen. Wobei jetzt ist eine schlechte Zeit, jetzt liegt noch Schnee. Da kann man erst im Sommer hin, wenn der Schnee geschmolzen ist. Aber da würde ich auf jeden Fall gerne hin. Und wenn ich etwas nennen darf, wo ich mich hinbeamen darf, wo ich noch nicht war, dann wäre das der Nordpol.
Also schon so ein bisschen Traumland Georgien. Ich habe da was im Kopf aus dem Podcast von der Leber und Georgien. Was bedeutet das?
Ja, Bootcamp für die Leber haben wir die Folge genannt, weil man in Georgien andauernd was zu trinken angeboten bekommt. Das ist jetzt nicht so speziell, das ist in Russland ähnlich, das ist auf dem Balkan auch so, da muss man morgens um 11 schon Traubenschnaps trinken. In Georgien ist damit so eine unglaubliche Fröhlichkeit verbunden und eine, ich würde mal sagen, es ist ritualisiertes Trinken. Also da trinkt man nicht einfach so, setzt das Glas an, sondern es gibt einen Tischführer, den Tamada, der hält eine Rede und der bedankt sich. Der spricht seine Dankbarkeit aus und dann erheben alle darauf ihr Glas. Auf die Frauen, die so schön gekocht haben, auf den lieben Gott, auf unsere Vorfahren, auf die Natur, was auch immer. Und da wird sozusagen rituell getrunken. Also nicht einfach nur so.
Aber da kommt man ja dann schon in Schwierigkeiten mit der Fettnäpfchenfrage. Also dann nicht mitzumachen ist ja schon wahrscheinlich unhöflich, oder?
Ja, das kommt nicht so gut rüber, aber ich glaube, das ändert sich auch gerade. Also man kann nippen, also man nimmt das Glas auf jeden Fall an, man sagt nicht nein, das habe ich jetzt gelernt, man nippt und dann stellt man es wieder ab. Und dann macht man das eben diskret, so dass man nicht jemand anderem auf die Füße tritt. Und man muss sich nicht genötigt fühlen, alles immer auszutrinken. Also ich finde, mit so einem Lächeln kann man das alles immer irgendwie hinkriegen.
Reisen mit Lächeln, das wäre vielleicht die Devise, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hilft auch bei Fettnäpfchen. Ein reuiges Lächeln hat noch immer geholfen.
Julia Finkernagel war das, Reisende aus Passion und mitreißende Reisende noch dazu. Wer sich vertiefen möchte, es gibt eine ganze Latte Ostwärts-Filme von und mit Julia Finkernagel in der ARD-Mediathek, die Ostwärts-Bücher und ganz neu den Podcast Ostwärts. Das neue Buch von Julia Finkernagel heißt Reisefieber und das verlosen wir, wer dabei sein möchte, im Lostopf. Einfach eine Mail schreiben an radioreisen@br.de, dann ist das Buch vielleicht bald im Briefkasten. Musikalisch schauen wir jetzt südostwärts. Eda Zari, geboren in Tirana, ist nicht nur eine beeindruckende Musikerin, sie ist auch eine umtriebige Organisatorin und Aktivistin. Sie hat diverse Jazzfestivals in ihrer Heimat auf die Beine gestellt und sie vernetzt auch in Deutschland Musikerinnen und Musiker aus allen Balkanecken. Sie ist nämlich mit 19 nach Köln emigriert und hat dort schließlich Gesang studiert. Außerdem war sie auch noch maßgeblich daran beteiligt, dass die Viosa, einer der letzten Wildflüsse Europas 2023, unter Naturschutz gestellt wurde. Eine Frau mit unglaublich viel Energie, aber im Zentrum steht die Musik. Hier ist sie mit typisch albanischen Klarinettenklängen und dem Song Amazing Age. Eda Zari. Po fare un po' di gemsi, verba cash la pia, io non visito. sind die Radioreisen auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD-Audiothek. Die Sängerin Eda Zari hat uns gerade direkt nach Albanien verfrachtet. Das kleine Balkanland ist nicht nur touristisch eindeutig auf dem Weg nach oben. Mit Meer und Bergen, wilden Flüssen und dem Oritsee, es gibt enorm viel zu entdecken. Die Hauptstadt Tirana ist selten das Ziel einer Reise. Als traumhafte Schönheit ist die Stadt nicht bekannt. Die Jahrzehnte der kommunistischen Diktatur haben tiefe Spuren hinterlassen. Aber auch dort tut sich was. Vor mittlerweile 8 Jahren ist ein kleines Wunder passiert. Ein renommierter Food-Journalist hat ein Restaurant in einem ziemlich hässlichen Gebäude mitten in Tirana in seine Liste der 10 besten Restaurants der Welt aufgenommen. Das Muligio wurde schlagartig bekannt. Bleda Kola heißt der Mann, der Albanien auf die kulinarische Kennerlandkarte gebracht hat. Angefangen hat er tatsächlich als jugendlicher Tellerwäscher in London. Aber er hat sich hochgearbeitet in Europas Top-Küchen und dann seine ganz eigene Vision verwirklicht. Dennis Burg war im berühmtesten Restaurant Albaniens.
Im Taxi in Tirana. Ich bin im Süden der Stadt unterwegs, im Ausgehviertel Bloku. Hier reihen sich neue und hippe Cafés und Restaurants aneinander. Albaner zwischen Mitte 20 und Ende 40 sitzen hier, trinken Kaffee und essen. Genau wie Touristen aus Westeuropa. Sie haben die Gastropreise hier angehoben. Sie sind schon fast auf westlichem Niveau. Ich lasse die Läden links liegen und halte am Muligio, dem Restaurant von Bleda Kola. Vor 7 Jahren wurde es international gefeiert und hat Gäste aus aller Welt angezogen. Von außen hat sich seitdem nichts am Muligio geändert. Das Restaurant ist im Keller eines mehrstöckigen 70er-Jahre-Plattenbaus untergebracht, direkt unter der Filiale einer amerikanischen Fastfood-Kette. Als ich ankomme, ist das Restaurant noch leer. Es öffnet in knapp einer Stunde. Kellner polieren die Gläser. Alles wirkt auf mich wie in einer gemütlichen, warmen Bauernstube. Mit ganz viel Holz. Modern und schlicht zugleich. Bleda Kola, kurze dunkle Haare und Bart, kommt mir zugelaufen, begrüßt mich in seinem weißen Hemd, das er zum Kochen trägt. Wer Foodie ist, der kennt Bleda in Albanien und darüber hinaus.
Wenn ich die Europäer sehe und Menschen aus der ganzen Welt, die hierher kommen, um zu essen, macht das einen stolz, was wir geschafft haben.
Auch heute wird das Restaurant wieder richtig voll werden. Fast alle Tische seien reserviert. Wie so oft, sagt Bleda. Dennoch könne man bei einem spontanen Besuch Glück haben, noch einen Tisch zu ergattern. Auch heute wird das der Fall sein. Ein englisches Pärchen darf sich am späten Abend noch spontan über Bledas Kochkünste freuen. In der Küche schnippelt Bledas Assistent gerade Gemüse. Man kann ihm dabei zuschauen, hinter einer Glasscheibe. Hier in der schmalen Küche wird Abend für Abend die Cucina Povera, die Küche der Armen, auf die Teller gezaubert. Das ist Essen, das die albanischen Bauern bis heute noch kochen. Kurz bevor die Gäste kommen, setze ich mich mit Bleda Kola an einen der gedeckten Tische. Ich hole mein Handy heraus, denn ich möchte Bleda ein paar Fotos zeigen. Ein Freund hat sie mir geschickt. Er hat vor ein paar Jahren in Bledas Restaurant gegessen. Bleda ist erst überrascht, schaut, und wie aus der Pistole geschossen, nennt er mir das Jahr, in dem er diese Gerichte gekocht hat. 2019. Damals waren es Dinkelbandnudeln mit Pfifferlingen und wilden Blaubeeren, ein Salat mit roter Beete und Feta sowie Käse aus den albanischen Alpen. Bleda verleiht dem regionalen, dem einfachen Essen hier im Muligio den gewissen Touch. Das werde ich im Laufe dieses Abends auch selbst noch am eigenen Leib erfahren.
Cucina Povera ist die Küche, das, was wir essen. Es geht darum, dass Leute, die weniger haben, kreativer sind. Und wenn wir über die Vergangenheit reden, wir hatten nicht viel zu essen, aber wir hatten das wahre Essen.
Bleda spricht auf die Geschichte seines Landes an. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Albaniens Herrscher und Diktator Enver Hoxha bestimmt, Das Land müsse bei der Ernährung autark werden, also sich selbst versorgen können. Alles Essen der Bevölkerung sollte aus dem eigenen Land kommen. Ein extrem schwieriges Unterfangen, denn die Böden waren vielerorts nicht unbedingt fruchtbar. Aber immerhin, Albanien hat geschafft, dieses Ziel in den 80ern zu erreichen.
In der Zeit von Enver Hoxha hatten die Menschen keine Wahl. Die Leute mussten hart arbeiten und mussten diszipliniert sein. Die autarke Versorgung war das einzig Gute am Kommunismus.
Heute ist die autarke Versorgung keine Pflicht mehr in Albanien, aber eine bewusste Entscheidung für Bleda Kola. Er will Produkte aus der Region fördern und auch die Menschen von hier. Deshalb kommt im Mulicio nur das in den Topf, was vor allem kleine Produzenten aus der Region auch in der Lage sind zu liefern. Fleisch, Mais, Käse, Fisch, Brot und anderes.
Slow Food ist eine Beziehung zwischen Koch und den kleinen Produzenten. Es geht darum, Menschen zu unterstützen, die kleine Bauernhöfe haben und kleine Produzenten sind. Wenn sie in den Supermarkt gehen und große Industrien unterstützen, dann wissen sie nicht einmal, wer sich dahinter verbirgt. Aber wenn sie zu einem Kleinproduzenten gehen und ihm helfen, sagen wir, dass er Schulbücher für seine Kinder kaufen kann, ist das ein sehr emotionales Erlebnis. Bei der Zusammenarbeit mit Kleinproduzenten ist dies wichtiger als der bloße Kauf der Lebensmittel. Es geht also darum, dass man das Leben der Menschen durch Lebensmittel verändert.
Bleda lotst mich durch eine Glasseitentüre am Ausgang des Restaurants. Wir betreten eine Art Schaufenster. Bleda zeigt mir seine drei echten Mühlen. Mit ihnen mahlen er und sein Team das heimische Korn zu Mehl. Nicht ohne Grund heißt Bledas Restaurant Mulicio, also übersetzt Müller. Weizen, Gersten und Maisbrot backt das Restaurant selber. Dann öffnet das Restaurant. Die ersten Gäste kommen und Bleda muss in die Küche. Er bittet mich aber noch zu bleiben. Ich müsse unbedingt einen kleinen kulinarischen Ausflug durch sein Land machen, sagt er. Ich nehme die Einladung dankend an und setze mich an einen Tisch. Von hier aus habe ich einen guten Überblick über das gesamte Restaurant und seine Gäste. Einheimische, Touristen, Pärchen, Geschäftspartner, Einzelgäste. An diesem Abend ist die Gästeschar bunt gemischt. Obwohl sich das gute Essen im Mulicio in ganz Europa herumgesprochen hat, wurden die Preise fürs Menü kaum erhöht. 30 Euro inklusive einfacher Getränke. Kola hat mich vorher gefragt, ob er mich bei den Gängen einfach überraschen dürfe. Gern. Die Cucina Povera startet heute mit einer kalten Vorspeise. Zucchini und Pflaumen mit einem Zucchini-Blütendressing. Gemüse und Obst kommen aus dem Umland Tiranas. Anschließend gibt es frittierte Reisballen mit Eiern, garniert mit Kräutersoße. Die Kräuter stammen aus kleinen Bergdörfern rund um Tirana. Dann der Hauptgang. Rinderbacke mit Sauerrahm, Honigsoße und Mischawin-Käse. Interessante Kombination. Hier spiegelt sich die kulinarische Vielfalt der albanischen Regionen wider. Während das Fleisch aus einer Stadt nahe der Grenze zum Kosovo stammt, kommen der Honig aus dem Nordosten des Landes, der Mischawin-Käse aus den albanischen Alpen. Und zum Ende noch das Dessert, Sauerkirschen mit Tahana, einer fermentierten und getrockneten Teigkörnermischung aus Joghurt, Mehl und Gemüse, garniert mit Portulaksoße, die leicht säuerlich und nussig schmeckt. Am Ende des Abends habe ich einen vollen Bauch. Das also soll die Küche der Armen sein. Bleda Kola geht zur Theke und holt aus dem Schrank eine Flasche. Ein gelbcremiges Getränk fließt in zwei Gläsern. Erst jetzt verrät mir Bleda, was es ist. Maissaft. Ich bin einmal mehr überrascht, was für ein kulinarischer Genuss so ein einfaches Produkt sein kann. Überhaupt einfach. Albanien galt früher als Armenhaus in Europa und es gab so viele negative Klischees zu seinen Bewohnern. Bleda Kola hat sie selbst erlebt, als er in Italien, Großbritannien und Dänemark lebte.
Albanien war ein Synonym für Kriminelle und Diebe, die Autos stehlen. Das war das Klischee. Ich sagte mir, ich gehe nach Hause und verändere das durch ehrliches Essen.
Bleda Kola hat es durchgezogen und er hat mit seiner albanisch-regionalen Küche, kreativ und einfach, dazu beigetragen, ein anderes Bild von Albanien im Ausland zu schaffen. Bei dem ganzen Hype um sein Restaurant ist der Familienvater trotzdem bescheiden geblieben.
Wir haben ein Familienunternehmen. Meine Frau arbeitet auch hier. Wir teilen den Stress, aber auch die Verantwortung. Ich bin ein ganz normaler Koch und wache jeden Morgen auf. Wir sind keine besonderen Menschen, wir kochen nur. Wenn du in der Küche arbeitest, bist du wie ein Akrobat und musst alles gut balancieren. Wenn du bis abends keinen Fehler gemacht hast und die Balance passt, spürst du bei der Arbeit auch keinen Schmerz und keine Müdigkeit. Dann ist es die beste Zeit des Tages. Und das ist eine Erfüllung. You feel kind of fulfilled, let's say.
Von Albanien geht's jetzt mit den Radioreisen quasi durch Montenegro durch Richtung Norden nach Bosnien-Herzegowina. Aus der Hauptstadt Sarajevo kommt Jadranka Stojakovic. Sie war eine der bekanntesten Sängerinnen zu Zeiten, als es zwischen Skopje und Ljubljana keine Grenzen gab in Jugoslawien. Die Olympischen Spiele von 1984 in Sarajevo waren die letzte große jugoslawische Gemeinsamkeit. Jadranka Stojakovic hat damals bei der Eröffnungsfeier gesungen. Wenig später ist sie nach Japan gegangen, wo sie mehr als 20 Jahre lang gelebt hat, aber sie wurde nicht vergessen in ihrer Heimat. Als sie später schwer erkrankte, gab es mehrere Benefizkonzerte für sie mit allen, die musikalisch Rang und Namen hatten in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Hier ist Jadranka Stojakovic aus dem Jahre 1982 mit Poslije kiše, nach dem Regen.
Ja vidim isto, prepuno polje klasja, nasmijano čisto. Ja vidim tvoju sjenu, sunce je stiže, raširi ruke. Nasmiješi se, otvori svoja vrata i gledaj u daljinu. Udahni u svoje grudi ovo sve što vidiš, što je blisko. Sve što
Zwei, die Radioreisen. Heute sind wir auf dem Balkan unterwegs. Bosnien-Herzegowina ist sowas wie ein kompletter Balkan im Kleinen, mit allen Bevölkerungsgruppen, mit muslimischen Bosniaken, mit orthodoxen Serben, mit katholischen Kroaten und Roma. Alle sprechen die gleiche Sprache, aber dass es die strikte Unterscheidung trotzdem gibt, das zeigt Die Religion spielt eine sehr wichtige Rolle, egal wie gläubig die Menschen tatsächlich sind. In dem kleinen Ort Medjugorje, nicht weit von Mostar, da ist die Dichte an sehr Gläubigen ganz überdurchschnittlich hoch. Angeblich hatten dort 1981 sechs Jugendliche eine Marienerscheinung. Bis heute soll sie manchen von ihnen regelmäßig erscheinen. Dass das umstritten ist, ist unumstritten. Jedenfalls hat sich Medjugorje zu einem Pilgermagneten entwickelt. 3 Millionen Menschen kommen jährlich, was bei 2300 Einwohnern eine ziemlich absurde Zahl ist. Judith Rubatscher war in Bosnien-Herzegowina unterwegs.
Also hier ist wirklich nur Straße und irgendwie trockene Büsche links und rechts. Kann man sich schwer vorstellen, dass wir in 10 Minuten an einem Ort sind, wo 1 Million Menschen jedes Jahr hinfahren und hinpilgern.
Da wollen wir auch hin, nach Medjugorje. Es ist einer der bekanntesten Marienverehrungsorte weltweit. Es ist Sonntag früh. Mein Freund und ich sind unterwegs im Süden von Bosnien und Herzegowina, auf einer holprigen Passstraße. Die schlängelt sich den Berg hoch, der dicht mit ledrigen Sträuchern bewachsen ist. Am Straßenrand liegen Geröllbrocken und aufgeplatzte Mülltüten. Und immer mal wieder sind ein paar verlotterte Häuschen zu sehen.
Ich fahre weiter, ja?
Auf unserer Reise haben uns Einheimische immer wieder ermahnt, diesen Ort im Süden nicht auszulassen, weil er eine ganz besondere Energie haben soll. Das hat uns neugierig gemacht.
Wir kommen jetzt Richtung Stadt und auf dem Kreisverkehr, da ist eine Marienstatue mit Jesuskind in der Hand und einem sternenbesetzten Heiligenschein. Man sieht auf jeden Fall, was Programm ist hier.
Wir parken am Ortsrand und steigen aus. Rechts und links der Straße säumen sich Läden mit vollgepackten Drehständern davor.
Wenn man das von Weitem sieht, dann könnte man erstmal meinen, das sind jetzt völlig normale Läden, wo man, keine Ahnung, Kühlschrankmagnete kaufen kann. Aber wenn man ein bisschen näher ranläuft, wie ich das gerade mache, dann sieht man, dass es einfach Läden sind, die von vorn bis hinten vollgestopft sind mit Muttergottes-Items.
Auf den Drehständern sehen wir Rosenkränze in unterschiedlichsten Farben. Steinperlen, Glitzerperlen und Plastikperlen, die im Dunkeln leuchten. Drinnen im Laden geht es weiter.
Es gibt kleine Lavendelsäckchen mit Maria drauf, es gibt Marienstatuen, es gibt Kreuze, es gibt rosarote, blaue, weiße Schatullen, in denen Rosenkränze liegen. Ja, es gibt Jutebeutel, es gibt Schneidebretter mit Heilige Maria, das ist ungewöhnlich auf jeden Fall.
Und Marienstatuen in allen erdenklichen Größen. Eine reicht bis zur Decke und steht barfuß auf einer fetten Schlange. Sie kostet schlappe 2.500 Euro. Hinter dem Tresen sitzt eine Dame um die 50 mit einer Lesebrille auf der Nasenspitze. Sie blickt gelangweilt auf einen kleinen Röhrenfernseher und schaut sich die Heilige Messe an. Als wir sie ansprechen, erzählt sie, dass sie hier aufgewachsen ist.
Medjugorje war klein. Mein Papa war in Deutschland arbeiten, nicht hier. Jedes Jahr kommt ein Kind mehr so. War schwer leben in Medjugorje. Arbeiten mit Trauben und Tabak.
Sie sagt, es gibt Fotos aus den 1970ern, auf denen Kühe und Schafe auf dem Dorfplatz laufen. Sie erinnert sich noch, dass es damals keine Wassertoiletten in den Häusern gab. Medjugorje war ein verschlafener, armer Ort. Bis zu diesem einen Nachmittag, der das Leben der Menschen hier völlig verändern sollte. Die Verkäuferin erzählt uns, was damals passiert sein soll. Es ist ein später Nachmittag im Juni 1981. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus dem Dorf macht sich auf zu einem der kleinen Hügel. Plötzlich sehen sie eine Lichtgestalt, eine junge Frau mit Kind im Arm. Sie fürchten sich und laufen zurück ins Dorf. Die Erwachsenen glauben ihnen nicht. Am nächsten Tag laufen die Jugendlichen zur selben Zeit wieder auf den Hügel. Und wieder erscheint ihnen die junge Frau. Es ist die Mutter Gottes, diesmal ohne Kind. Die Jugendlichen, die man später Seher nennen wird, kommen in medizinische Untersuchung. Das Ergebnis? Sie sind völlig gesund. In den darauf folgenden Tagen erscheint ihnen die Gottesmutter immer wieder. Mehrere tausend Menschen aus der Gegend versammeln sich abends am Erscheinungshügel. Die Verkäuferin war damals ein Schulkind. Sie hat die Lichtgestalt nicht selbst gesehen, aber wie alle im Dorf hat sie davon gehört. Und als sie uns jetzt davon erzählt, redet sie zunehmend schneller und wechselt dann plötzlich ins Englische.
Ich hatte Angst damals. Ich habe gesagt, bitte komm nicht in meine Träume. Aber die Mutter Gottes ist in meine Träume gekommen. Ich bin zu meiner Schwester gerannt. Ich war total unter Schock. Das war in der 7. oder 8. Klasse. Ich wollte nicht mehr zur Schule. Ich wollte nur mehr in die Kirche gehen.
Der ganze Ort ist von da an im Marienfieber. Viele wenden sich streng dem katholischen Glauben zu. Und auch die ersten Pilger von außerhalb lassen nicht lange auf sich warten.
The pilgrims doesn't pay in our house few years. You know, we don't take nothing.
Die Pilger haben nichts gezahlt, ein paar Jahre lang. Wir haben nichts verlangt und haben ihnen das ganze Essen gegeben, das wir hatten. Sie haben bei uns geschlafen.
We save what you give.
Aber es werden immer mehr. Und schon bald entstehen erste Unterkünfte und Gasthäuser. Die Pilger bringen Geld und Wohlstand.
Früher hatten wir Angst, dass die Erscheinungen aufhören könnten. Aber jetzt leben wir mit ihnen und glauben, dass die Mutter Gottes für immer bei uns bleibt. Das verändert uns.
Die Jugendlichen von damals behaupten, dass sie auch heute noch regelmäßig Erscheinungen haben. Über 42.000 sollen es inzwischen gewesen sein. Davon würden wir natürlich gern aus erster Hand hören. Und wir fragen die Verkäuferin, ob es möglich sei, einen der Seher zu sprechen. Tatsächlich. Sie sagt, die Seherin Maria Pavlovic wohne nicht weit von hier.
Ihr könnt zum Erscheinungshügel und irgendwen fragen, wo das Haus ist.
Klar machen wir das. Auf unserem Weg zum Hügel kommen wir an der Hauptkirche vorbei und sehen immer mehr Menschen. Fahles Licht fällt auf den gigantischen, kahlen Kirchplatz. Dahinter ragen zwei schwere weiße Türme auf. In der Kirche drinnen findet fast stündlich die Heilige Messe statt, in unterschiedlichen Sprachen. Über Lautsprecher und Leinwände wird sie nach draußen übertragen. Für die Menschen, die drinnen keinen Platz mehr gekriegt haben. Neben dem Platz entdecken wir etwas, was mich an eine Sanitäranlage im Campingplatz erinnert.
Es ist einfach ein großer Innenhof mit vielen kleinen Türen. Und an den Türen stehen Namen, also die Priester, die die Beichte abnehmen. Und zwei kleine Lämpchen, rot und grün. Und je nachdem, was blinkt, ist der Beichtstuhl besetzt oder eben nicht.
Nach der Messe strömen die Gläubigen aus der Kirche. Ein Kopf mit Halbglatze ragt aus der Menge hervor. Es ist Tom aus Indiana. Ein strammer Typ in frisch gebügeltem Hemd. Er ist vor 2 Monaten mit einer Pilgergruppe hierher gekommen.
Sie sind wieder gefahren. Ich bin geblieben, wie die Mutter Gottes es mir aufgetragen hat, oben auf dem Erscheinungshügel. Sei nicht mehr Tourist, sondern geh und finde, was ich möchte, dass du findest.
Lange Jahre war Tom Soldat in der Navy und hat keine Kirche von innen gesehen. Jetzt lebt er in Medjugorje, in einem Haus mit anderen Pilgern. Ich frage ihn, wie lange er bleibt.
Ich weiß es nicht, das ist ihr überlassen. Bis sie sagt, ich soll wieder gehen. Ich habe noch keinen Plan.
Als sich der Platz langsam leert, kommt Pater Giuliano aus der Kirche, der die Messe gehalten hat. Er wohnt eigentlich in Verona und ist nur zu Besuch hier. Allerdings schon zum 80. Mal. Vielleicht war es sogar einmal mehr, sagt er.
Ich komme her, um das Evangelium zu verkünden. Hier werde ich gehört. Das fehlt da, wo ich wohne. Die Leute sind immer in Eile, wenn du ihnen mit Glauben daherkommst.
Der Vatikan hat die Erscheinungen von Medjugorje bis heute nie anerkannt. Vor allem die aktuellen Erscheinungen kritisiert Papst Franziskus. Seherin Maria Pavlovic soll sie täglich haben und lässt andere daran teilhaben. Pater Giuliano zum Beispiel.
Sì, al Magnificat, un albergo che però è una casa di spiritualità.
Ja, beim Magnificat. Ein Hotel, also eigentlich ist es ein Haus der Spiritualität. Es ist wirklich eindrucksvoll. Ich war dort viele Male, auch bei der Erscheinung.
Anche all'apparizione.
Das Hotel der Seherin. Nahe an dem Ort, wo Maria Pavlovic vor über 40 Jahren die Jungfrau gesehen haben soll, steht jetzt ein Hotel. Während man für ein gewöhnliches Hotelzimmer in Medjugorje um die 40 Euro zahlt, kostet das im Magnificat 150 Euro. Und wer so eins gebucht hat, darf dann dabei sein, wenn jeden Abend dasselbe passiert.
Die Seherin bringt die Leute zum Beten. Der Saal ist meistens sehr voll. Und dann unterbricht sie plötzlich. Sie hat ein Mikro in der Hand. Und dann verharrt sie und sieht etwas, das wir nicht sehen. Das dauert nur 5 Minuten, vielleicht sogar weniger.
A guardare quello che noi non vediamo. E dura circa 5 minuti, anche meno forse.
Etwa 200 Leute sind im Saal, während die Seherin eine Erscheinung hat, erzählt uns Pater Giuliano. Täglich genau um dieselbe Uhrzeit. Da wären wir auch gern mal dabei.
Bisogna chiedere, ma non è proprio sempre possibile.
Man muss anfragen, es ist nicht immer möglich. Da gibt es einige Kriterien, die nur die Seherin kennt. Manchmal kommen wir sogar mit der ganzen Pilgergruppe rein, andere Male nicht. Warum? Das weiß die Seherin.
I quali vengono magari anche col proprio gruppo. Qualche volta non sono fatti entrare per qualche motivo che la veggente sa lei perché.
Das werden wir später noch versuchen. Zuerst geht es aber noch an den wichtigsten Ort in Medjugorje, zum Erscheinungshügel, am Rand der kleinen Ortschaft.
Man sieht richtig an den Steinen, wie abgeschliffen die sind von den vielen Menschen, die hier hochlaufen. Sie sind richtig rutschig.
Eine Viertelstunde wandern wir durch kratziges Buschwerk und dann...
Das ist echt fast ein bisschen unwirklich. Diese Lichtung, die sich auftut auf diesem felsigen Hügel und... Diese sehr weiße, große Marienstatue, die da steht. Der Sockel ist mit Blumen dekoriert und auf den ganzen Steinen um diesen Platz rum, da hocken Menschen mit Rosenkränzen in der Hand und sind ins Gebet versunken.
Um die 100 Menschen in andächtiger Stille. Sie knien auf dem steinigen Boden und beten Rosenkranz im Abendlicht. Vor einer übergroßen weißen Marienstatue, die ihre Arme ausbreitet. Kinder küssen immer wieder das dünne Gitter, das die Statue umgibt. Die Szene hat etwas Befremdliches. Auch wenn ich auf dem katholischen Land aufgewachsen bin, das hier ist anders. Als wir die Lichtung verlassen, breitet sich die Dämmerung über den Hügeln aus. Wir machen uns auf zu unserem letzten Besuch. Das Hotel der Seherin Maria Pavlovic.
Keine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gibt für uns, damit reinzukommen. Das wissen wir nicht. Einige haben uns geraten, wir sollen es einfach probieren. Wenn der Heilige Geist mit uns ist, dann werden wir da mit reinkommen und das gucken wir uns das an.
Im Halbdunkeln erkennen wir ein gusseisernes Tor und rechts davon ein Klingelschild. Eine Überwachungskamera ist auf uns gerichtet.
Oder?
Ja. Das Licht geht an. Okay, wir haben geklingelt, aber gerade tut sich nichts hier. Mal gucken, ob da wer rauskommt.
Keine Antwort. Aber das Tor öffnet sich. Ein SUV fährt heraus, mit einem Mann am Steuer. Es ist ein Priester. Auf unsere Frage hin winkt er ab. Er könne uns nichts sagen. Also klingeln wir noch einmal.
Okay, man hört jemanden. Der Italiener spricht.
Hallo, this is Judith Rubacher. We are from the German radio, the public.
Ich frage, ob es möglich ist, bei der heutigen Erscheinung dabei zu sein.
I'm so sorry, it's not possible, it's private.
Yes. Thank you very much.
Nein, leider, eine Privatveranstaltung. Bevor ich noch fragen kann, wie wir ein andermal dabei sein können, hat die Person am anderen Ende aber schon aufgelegt. Wir verlassen Medjugorje ohne Erscheinung, aber mit vielen Fragezeichen im Kopf. Wer weiß. Wer einmal in Medjugorje war, kommt immer wieder. Zumindest sagen das hier alle.
Marienerscheinung oder nicht, Medjugorje ist auf jeden Fall ein spannender Ort in Bosnien-Herzegowina. Wir hören jetzt noch einen Helden der Balkanmusik, Darko Rundek mit dem Cargo Orchestra und Ruke.
Pusti da ti svira. Duša gine od tišine, i ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju.
Darko Rundek war das, der schon sehr lange im Geschäft ist und trotzdem erst 2022 wieder einen Nummer-1-Hit in Kroatien gelandet hat. Ich finde, die Sprache und der Sound, die nehmen direkt in die gar nicht so ferne Ferne. Damit kommen wir jetzt langsam ans Ende unserer Reise für heute. Noch viel mehr Reisen gibt es jederzeit in der ARD-Audiothek mit dem Radioreisen-Podcast. Einfach mal ausprobieren. Wir kommen jetzt wieder zurück aus dem Süden und dem Osten. Wie schön wäre es, da bald mal wieder in echt hinzukommen. Für mich gibt's jedenfalls nur allerbeste Erinnerungen diesbezüglich. Angefangen haben die in einem Land, das ich damals Jugoslawien genannt habe. Zum Glück habe ich den kleinen Sprachfehler abgelegt, sonst wäre ich jetzt nicht hier am Mikrofon gewesen. Damit verabschiedet sich für heute Bärbel Wossack.